Herzlich willkommen zum Sneakpot. Wir feiern gerade in Stefans gefühlten 37. Geburtstag rein und haben uns gerade entschieden, den Podcast in Zukunft ein bisschen anders weiterzuführen, nämlich in Form eines Cocktail-Podcasts. Es wird also gar nicht mehr über Filme gesprochen werden. Unsere Fans haben uns vor kurzem zu verstehen gegeben, dass sie alles von uns anhören. Das ist eigentlich egal, über was wir reden. Deswegen in Zukunft Cocktails.
Stopp.
Es ist wieder Zeit für eine neue Folge des Sneakpots, Nummer 80. Unser Sofa haben wir in L.A. aufgebaut und es ist besessen von uns. Wir besprechen den Film Obsessed für euch. Neben mir Christoph Perner, der noch mit der Alarmanlage kämpft.
Ah, dieses verdammte Scheißding!
Und auf der anderen Seite Robert Krüger, der noch am Kronleuchter quer durchs Studio schaukelt.
Hallo!
An der Ecke vom Sofa sitzt Martin Narajek, noch trägt er seinen Mantel.
Hallo. Und direkt neben mir, der gerade mit Christoph Perner den Lipgloss tauscht, Stefan Giesbert.
War das etwa ein...
Jungs, können wir jetzt mal zum Film zurückkommen? Wir haben Obsessed gesehen.
Obsessed, um was ging es? Genau, das muss ich immer sagen.
Das musst du immer sagen, Entschuldigung. Ach, du machst die Zusammenfassung?
Ja. Machst du sie?
Nein, fang an.
Komm, wir können es freestylen.
Wir freestylen das.
Ich sage einen Anfangssatz, du einen zweiten Teil.
Es geht um einen erfolgreichen Geschäftsmann,
der in seinem Büro von einer hübschen Kollegin massiv angebaggert wird.
Genau so ist das.
Ja, als er sie aber zurückweist.
Das hätte ich an seiner Stelle nicht gemacht.
Ja, wird sie ziemlich unangenehm und ja, dann zunehmend zur Stalkerin, was weder ihm noch seiner Frau besonders gut gefällt. Und er, ja, und er verhält sich ja dann an manchen Stellen vielleicht ein bisschen unklug und ja, dadurch beginnen dann die Probleme, die sich ausweiten.
Vor 40 Sekunden hat der Christoph gefällt gesagt. Wie hat der Film uns gefallen?
Dieser Gefällt-Scherz ist niemandem aufgefallen. Gefallen.
Also seiner Freundin, gespielt von Beyoncé Knowles, gefällt das nicht sehr gut. Wie hat der Film uns gefallen?
Ja, wie hat er uns gefallen? Also ich fand ihn gar nicht so schlecht für das Thema. Also es geht wirklich, wie gesagt, Stalker und der Mann ist das Opfer. Also viel kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. Also es ist halt wirklich halt eben dieses Problem, dass halt eben ein erfolgreicher Geschäftsmann halt eben von einer Frau verfolgt wird, die sich irgendwas einbildet, dass er sie lieben könnte und er aber eigentlich irgendwie glücklich verheiratet ist mit Familie und dann halt eben ja von ihr verfolgt wird und diese Verfolgung sich halt im Laufe des Films immer weiter zuspitzt und ja, nichts, was man nicht schon mal gesehen hätte irgendwo.
Da gab's ja jetzt mit Demi Moore oder sonst irgendwann in den 80ern Verfilmung, oder?
Ja, daran erinnert es ein bisschen an Demi Moore und Michael Douglas. Enthüllung? Ich glaube Enthüllung, ja. Aber das war, also wenn ich mich recht erinnere, war das weniger so ein Stalker-Film, weil es ging hauptsächlich um sexuelle Nötigung und eben am Arbeitsplatz. Also sie hat ihn genötigt damals auch. Aber diesmal ist es ja schon eher so, ja, hat dann gar nicht mehr so viel mit dem Job zu tun, sondern es ist einfach nur eine Stalker-Geschichte.
Ja, die rennt ihm ja dauernd hinterher und besucht ihn dann auf irgendwelchen Konferenzen und also ganz üble Nummer.
Ja, aber es ist schon so, dass sie auch so sexuell zudringlich wird. Also, und macht das dann auch so, dass sie quasi in Kauf nimmt, dass andere Leute das mitkriegen. So, ja, sie versucht quasi mit allen Mitteln, ihn von seiner Ehefrau wegzuziehen.
Ja, ist klar, sie versucht natürlich auch massiv, ihn in seiner Arbeitsstelle ja da fertig zu machen.
Ja, ich glaube, sie legt auch darauf an, dass es halt eben von der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, dass die beiden halt eben irgendwie ein Paar bilden oder so, damit sie halt eben wirklich an ihn rankommt, weil er blockt halt eben auch sehr stark ab, weil er halt eben sagt, er will das nicht und er ist verheiratet und hat ein Kind und aber das Problem, was er halt eben hat, ist, dass er genau auf diesem Weg seine Ehefrau kennengelernt hat, nämlich am Arbeitsplatz und er hat quasi, die war seine ehemalige Assistentin, ist jetzt seine Ehefrau und jetzt spielt sich dasselbe Ereignis quasi ein zweites Mal ab und somit würde es niemanden wundern auf seinem Arbeitsplatz, wenn er es nochmal machen würde.
Ja, das stimmt. Das ist so ein bisschen das Problem, was nur so angedeutet wird, dass er eben wohl so ein Frauenheld war. Was natürlich das Problem für ihn noch gravierender macht. Also wie du schon gesagt hast, er ist da halt argumentativ ziemlich auf der schwachen Seite. Allerdings finde ich, dass der Schauspieler das nicht transportiert. Also ich finde, der ist einfach so ein Langweiler. Ich nehme es dem nicht ab, dass der ein Mordsfrauenheld ist.
Ja, er ist diese Rolle von diesem liebsorgenden Ehemann, die trifft ihn viel mehr so. Nein, 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 nichts mit anderen Frauen und so und ich bin ganz brav. Das nimmt man ihn ab, aber Frauenheld war der im Leben nicht.
Naja, ich weiß nicht, das geht schon. Er ist schon so ein Hübscher. Aber was ich eher nervig fand, war das Setting, wie das angelegt war. Natürlich braucht es in diesem Set eifersüchtige Ehefrau, die hier in dem Fall gespielt wird von Beyoncé Knowles, dieser komischen Sängerin. Und die ist so eifersüchtig, das ist ja unerträglich. Die hätte er gleich in den Wind schießen sollen, da hätte er mit der Blonden was anfangen können.
Das ist aber nicht unrealistisch, wie die drauf ist.
Und ja, deine Freundinnen sind auch mal.
Die ist so eifersüchtig, dass der jetzige Assistent ein Mann sein muss. Er darf keine weiblichen Assistentinnen mehr haben.
Ja, er muss die sofort feuern, das musste er versprechen. Das ist so ein Blödsinn.
Aber im Endeffekt war sie so schlecht. Die Schauspielerin. Sie hat mich irgendwie an Clive Owen erinnert. Jetzt nicht von der Figur her, aber Clive Owen ist ein besserer Kleiderständer und sie war eher so eine bessere Figurenperückenhalterung. Da an einem Tag hat sie Locken und am nächsten Tag hat sie glatte Haare und dann hat sie wieder Locken und immer eine neue Frisur und ein paar schicke Kleider an.
Also in gewisser Weise hat sie mich auch von der Figur her an Clive Owen erinnert, weil der auch eine super Figur hat und das hat sie. Also das ist so ziemlich ihre einzige Fähigkeit, wenn man das so nennen mag.
Sie hat auch den Song im Abspann gesungen.
Ja, okay. Die einzige Qualität ist ihre Figur. Die ist wirklich über keinen Zweifel erhaben. Nee, sagt man das so? Nee. Über jeden Zweifel erhaben. Im Gegensatz zu der blonden Hauptdarstellerin, dieser bösartigen Stalkerin, die, ich finde, so auf den ersten Blick relativ wenig sexuelle Ausstrahlung hat, also hat eigentlich auch keine weiblichen Formen und nichts und ist auch nicht so sonderlich hübsch, aber sie schafft das irgendwie Sexualität reinzubringen und also sie ist schon gut gemacht und auch ja diese Zweischneidigkeiten, diese Psychonummer hat sie gut drauf.
Ja, die hat sich auch lange geübt, zum Beispiel in der Serie Heroes, ist mir sofort aufgefallen, dass sie sehr ähnlich schauspielt. Also ich weiß nicht, ob das jetzt ein Mangel ist an Vielfältigkeit, an schauspielerischem Talent, aber es hat gepasst.
Ja, also mich hat sie auch ganz stark an ihre Rolle in Heroes erinnert. Immer dieser Wechsel, da spielt sie ja diese Psychotussi, die mal ganz ruhig ist und Angst um ihr Kind hat und dann wieder total aggressiv ist und irgendwelche Gangster abschießt. Und genauso war sie ja auch total aggressiv, dann wieder zutraulich, dann wieder bösartig, dann total verliebt. Ich fand's sehr gut, das hat mir wirklich gut gefallen.
Also ich kenne sie ja nur aus Final Destination 1 und 2.
Ja. Das ist dir aber auch erst hinterher in der IMDb wieder eingefallen.
Ja, oder? Sie kam mir wahnsinnig bekannt vor. Ich dachte, die kennst du irgendwoher.
Stimmt, hast du den ganzen Film schon gesagt.
Ja. Und es ist tatsächlich so, dass es die in Final Destination, die einzige, die überlebt und die dann im zweiten Teil in dieser Nervenheilanstalt ist und eben auch genau die gleiche Rolle, so völlig kaputt und fertig und psychohaft eben rüberkommt. Eben auch wieder als Kontrast zu ihrer mädchenhaften Rolle im ersten Teil.
Also ich fand sie nicht gut. Ich fand sie weder, wie du schon gesagt hast, hübsch noch irgendwie besonders sexy und auch von der schauspielerischen Leistung her fand ich das manchmal einfach nur übertrieben, so ja, dieses ich muss Psycho gucken, dann hat sie halt so geguckt, wie man denkt, dass man guckt, wenn man Psycho guckt. Also ich fand's irgendwie so überdreht irgendwie.
Ja, sie litt eben wie alle in dem Film auch ganz furchtbar unter den schlechten Dialogen, die ja nicht die Schauspieler schreiben, sondern die der Drehbuchautor schreibt und die wirklich katastrophal waren. Man saß drin, zum Teil hat man sich einfach gelangweilt oder man war irgendwie genervt, dadurch, dass die Dialoge eben so auswendig gelernt klingen und ich weiß nicht, wie es im Original klingt, ich glaube nicht besser.
Ja, da haben wir wahrscheinlich sogar noch Glück gehabt, dass sie in der Übersetzung ein bisschen Gas gegeben haben. Aber es war einfach langweilig, es war viel zu lang. Sie haben geredet über irgendwelches Zeug und es war nutzlos.
Ja, lang, auf jeden Fall. Lang, 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 lang. Langatmig, langweilig.
Fand ich aber jetzt nur während der Dialoge. Also sonst, als der Film vorangegangen ist oder mal so kurze Dialoge waren, die fand ich immer, waren immer wieder richtig gute Passagen dabei, wo der Film schön Drive hatte. Und dann kam wieder so eine Stelle, wo alles Tempo raus war, wo nichts mehr ging und ich mit dem Schlaf gekämpft habe.
Aber richtig Drive hatte der Film für mich eigentlich nur am Ende. Also das Ende ist toll, da nimmt der Film eine sehr schöne Wendung und es kommt richtig schön Action rein und dann wird der Film spannend und man will wirklich wissen, wie es weiter und wie es ausgeht.
Ja, und interessant ist natürlich auch überhaupt dieses Grunddilemma. Also, ich meine, gerade wir als Männer haben uns die ganze Zeit überlegt, scheiße, was würden wir denn machen in so einer Situation?
Genau, man sagt sich im ersten Moment, okay, wenn ich hier so angestalkt werde, dann muss ich das möglichst schnell meiner Frau erzählen, dann weiß sie das schon mal und dann kommt es nicht so raus und das gibt ja immer diesen faden Beigeschmack. Und dann darf ich das erzählen oder ist das sehr gespoilert? Dann kommt er nach Hause, möchte es ihr erzählen, man sieht es ihm an und er übt quasi schon diesen Dialog. Peinlich, dass der während des Drehs schon den Dialog, na egal, übt diesen Dialog und dann sitzt sie da verheult, weil irgendwas anderes Ähnliches gerade in der Familie passiert ist und er kann es ihr nicht erzählen. In dieser Situation kann man es nicht sagen. Und dann passieren noch zwei Situationen und dann ist er kaum noch in der Lage, es zu erzählen, ohne schon Riesenprobleme zu kriegen. Also eine Scheißsituation.
Ich finde, er hätte es schon noch erzählen können. Und er macht auch an ein paar anderen Stellen immer wieder diesen Fehler, dass er die Gelegenheit gehabt hätte, zum Beispiel, wo er zu dem Personalchef geht, hätte er sich beschweren können über sie und hätte sagen können, hier, pass mal auf, die stalkt mich da so und belästigt mich. Aber dann kriegt er irgendeine Information und dann sagt er, ach, der andere sagt, war noch was? Nö, nichts. Und diese Fehler häufen sich. Davon macht er einen am anderen und das nervt einen.
Ja, aber genau von diesen Fehlern lebt der Film, lebt die gesamte Handlung, ja. Ansonsten wäre der Film nach einer Viertelstunde zu Ende, wenn er alles richtig machen würde.
Ja, Mann, und wir wären froh.
Ja, aber ja, dann muss der Film und das Drehbuch muss diese Fehler besser kaschieren, dass man nicht so da sitzt und denkt, oh, du Idiot, ab jetzt ist es unrealistisch, das hätte jeder Mensch anders gemacht.
Nein, das ist wie in den Horrorfilmen, ja. Also man geht eben nur mal nicht allein in den Keller, wenn da die fünf Monster warten. Und genauso macht er es eben, er geht halt eben auch auf dieses Stalkering ein. Er reagiert halt eben auch entsprechend und ja, ermuntert sie weiterzumachen.
Der ermuntert sie doch überhaupt nicht.
Natürlich, indem er einfach ihr sagt so, ich will das nicht oder geh weg oder so. Er reagiert auf sie und das Beste wäre, wenn er sie einfach ignorieren würde. Dann hätte sie gleich aufgehört.
Ignorier mal eine Frau, die nackt in deinem Bett liegt, wenn du abends in ein Hotelzimmer kommst. Also.
Und K.O.-Tropfen in deinem Drink hattest. Thema Drink, ich bin mal kurz weg.
Ja, das war aber schon viel, viel später. Er hätte wesentlich früher schon da die Notbremse ziehen können.
Ja, er überfährt sicherlich ein paar Signale, aber gerade innerhalb der Firma finde ich sehr blöd von ihm, was er da macht. Also da hätte er es einfach weiter erzählen können. Aber es gibt auch diese Situation, wo er sich mit seinem Freund da unterhält und der ihm sagt, boah, wenn die zu mir im Bett wäre oder wenn du jetzt erzählen würdest, dass die bei dir im Bett war, dann würde ich dir gratulieren. Ja, das kann man dann irgendwie nicht mehr richtig erzählen. Das ist schwierig.
Da bin ich wieder.
Soll ich nochmal sagen, was ich gesagt habe, oder?
Nein.
Ach so. Es geht um Obsessed, den haben wir letzte Woche im...
Ja, nein, pass auf, also, ich weiß mehr. Das schneiden wir raus. Wir schneiden nicht, ich weiß. Nein, was ich sagen wollte ist, es ist schon so, dass der Film diese Reaktion auslöst. Man hat es auch gehört im Publikum hinter uns, so ein, zwei Reihen hinter uns, hat man gegen Ende wirklich die Leute so, oh, was machst du denn da? Das ist doch scheiße. Der ist jetzt, das kann er jetzt gar nicht mehr erzählen. Und die Leute haben wirklich emotional reagiert und man hat sie laut diskutieren hören, wie man sich in so einer Situation verhalten würde. Und insofern hat er wohl bei vielen Leuten im Kino, hatte ich zumindest den Eindruck, hat er funktioniert, weil es hat sie aufgeregt und es hat sie mitgenommen.
Zum Thema Publikum habe ich auch noch was.
Ja, was anderes. Das war vorne, ne?
Weiß nicht, ob es nur vorne war oder auch hinten. Es ist immer im Kino 10, wenn es schwarze Hauptdarsteller gibt oder schwarze Nebendarsteller, warum muss es immer rassistische Bemerkungen geben? Und es gibt irgendeine hinter mir oder vor mir macht einen rassistischen Witz und zwei Drittel des Kinos lachen. Warum ist das nötig? Macht keiner das Hirn an, bevor er lacht über irgendeinen Gag? Ich verstehe das nicht. Es ärgert mich.
Ja, zumal das Thema Rassismus in dem Film überhaupt kein Thema war. Es ist vollkommen normal, dass es zwei schwarze Hauptdarsteller gibt und es wird in keinster Weise irgendwie da drauf von im Film drauf reagiert und das hat mir eigentlich sehr gut gefallen auch.
Das sollte normal so sein, oder?
Ja, nein, normal ist es halt eben noch nicht, weil häufig ist es so, dass halt eben sowas immer...
Wir haben einen schwarzen Präsidenten, ich bitte dich.
Ja, aber in Filmen ist es noch nicht normal.
Wir haben den?
Ist der nicht zum Weltpräsidenten gewählt worden?
Ich glaube, da bist du irgendwie anderthalb Jahre in der Zeit.
Residiert er nicht gerade in Dresden?
Auch das, ja. Er kuschelt da mit Angie.
Ja, lecker.
Also wenn ich jetzt auf diese Uhr da drauf schaue, dann weiß ich, dass wir jetzt langsam mal Punkte brauchen.
Also ich vergebe 5,5 Punkte.
Da schließe ich mich an, 5,5.
Ich ziehe einen halben ab, 5,0.
Ich gebe nicht mehr, 6,5. Für Beyoncé's Titten. Nein.
Die sind überhaupt nicht zu sehen.
Die sieht man gar nicht, oder? Habe ich da geschlafen?
Die zeichnen sich ab. Nein, aber ich fand... Nee, einfach...
Ist das nicht ein bisschen sexistisch?
Das habe ich auch nur gesagt, um meine Fans zu beglücken. Nee, für den Showdown. Ich fand den Showdown super. Ich habe mich da kaputt gelacht und habe mich erfreut. Und Beyoncé kann richtig zuhauen.
Oh ja, da möchte man echt nicht, dass sie mal sauer auf einen ist.
Ja, aber das demonstriert sie den ganzen Film schon, dass du das nicht möchtest.
Aber du magst es doch, oder?
Was haben wir noch gesehen?
Gesehen? Ich habe gestern Krieg der Welten gesehen, der ist scheiße, nächster Film.
Kann man kurz und knapp so zusammenfassen.
Ich habe noch einen Kinofilm gesehen, den Womanizer, auf den ich getippt habe die letzten Woche.
Ist der tauglich?
Ja, erstaunlicherweise ist der ziemlich tauglich. Also er ist ja mit Matthew McConaughey, den ich sympathisch und gut aussehend finde, was natürlich nicht reicht für einen Film.
Bei Christian Bale wird's reichen.
Richtig, ich freue mich auf den Terminator. Er soll ja auch schlecht sein, aber es ist mit Christian Bale in der Hauptrolle.
Wahrscheinlich läuft er auch den halben Film oben ohne rum, dann ist er...
Richtig, Jennifer Garner spielt auch mit.
Ich habe gehört, der redet die ganze Zeit nur heiser in Funkgeräte, dass man ihm die ganze Zeit... Ich habe Spiegelstand, glaube ich.
Matthew McConaughey?
Nein, Christian Bale im Terminator. Man will ihm die ganze Zeit nur einen Hustenbonbon anbieten und hofft, dass der Film zu Ende ist.
Nee, lass uns zum Womanizer zurückkommen. Der spielt eben, wie der Name schon sagt, ein Typen, der es einfach komplett drauf hat, Frauen abzuschleppen und das auch ziemlich gut macht.
So wie der Martin.
Genauso. Und der irgendwie bei der Hochzeit seines Bruders so ein paar Schlüsselerlebnisse hat. Er trifft da irgendwie die Frau, in die er eigentlich schon lange verliebt ist, ohne sich das richtig einzugestehen, Jennifer Garner. Und begegnet einem Geist, nämlich den Geist seines Onkels. Gespielt von Michael Douglas, wunderbar gespielt. Da schließt sich der Kreis wieder. Vorhin Rosenkrieg, jetzt Michael Douglas.
Haben wir früher nur über Rosenkrieg gesprochen? Wir haben doch nur über Rosenkrieg stand, glaube ich, auf irgendeinem Zettel, aber wir haben es noch nicht gesagt.
Genau. Um das jetzt aufzuklären, das Ende des Films Obsessed.
Erinnert an Rosenkrieg,
genau. Auch an das Ende vom Rosenkrieg.
Nein, jetzt hast du es gespoilert.
Ist doch vollkommen egal.
Dieser Michael Douglas Geist nimmt ihn dann oder prophezeit ihm, dass noch drei andere Geister kommen und ihn eben mit so auf die Reise nehmen durch seinen...
Trick und Track?
Nee, ich glaube, das ist auch irgendwie ein Remake. Die Geister, die ich rief oder irgendwas. Irgendwie gab es da schon mal einen Film.
Was genau weiß ich. Taugen so Geisterideen? War das nicht irgendwie schon bei Ghostbusters altmodisch?
Ich fand's auch nervig. Also es war... an manchen Stellen hat's gezündet. Also es kommt dann irgendwie so ein Geist, der irgendwie seine Jugend repräsentiert, also es ist irgendwie so eine die Frau, mit der er das erstmal Sex hatte und dann jemand aus der Gegenwart und jemand aus der Zukunft und das bringt ihn eben zu Erkenntnissen und darüber sich über sein Leben Gedanken zu machen und ob das eben mit dem Frauenabschleppen so das Wahre ist oder ob man dann vielleicht nicht am Ende alleine da sitzt. Darum geht's im Endeffekt, dass dieses Spannungsfeld zwischen Frauen super abschleppen und aber doch irgendwann vielleicht die Kurve kriegen, Familie gründen und nicht alleine sein.
Boah, das klingt ja nach einem ganz fiesen Hollywood-Drama, Ende, Kitsch und so weiter. Ist denn was Brauchbares drin?
Ohne das Ende zu sehr zu spoilern, ja, er ist teilweise stark Hollywood beeinflusst. Aber natürlich ist auch Brauchbares drin. Also allein schon ganz am Anfang wird eben seine Vergangenheit gezeigt. Es wird so gezeigt, wie er in der Jugend war, dass er eben da ein Spätzünder eigentlich war und dass eben sein Onkel ihm das beigebracht hat, wie man Frauen aufweist. Und das ist eben so komplett lehrbuchhaft. Also klar, im Film funktioniert das natürlich auch alles nochmal einen Funken besser, aber es ist wirklich gut. Also es ist unterhaltsam, aber eben auch, dass man sich denkt, okay, so funktioniert es eben irgendwie. Also jetzt nicht nur auf Frauen bezogen, sondern es ist halt schon... Er kommt halt mit so einer gewissen rücksichtslosen, lockeren Art, kommt er halt überall durch und fährt dann natürlich auch Jaguar und wahnsinnig reich, wahnsinnig erfolgreich, super toller Fotograf. Und
lohnt sich, wenn ich mir die ersten 40 Minuten angucke? Kann ich da was lernen?
Du natürlich nicht, Stefan.
Ist das ein Frauenfilm oder eher ein Film für Männer als Anleitung?
Ja, ich habe danach diskutiert darüber und wir sind zu dem Schluss gekommen, es ist komischerweise, obwohl es im ersten Moment wie ein Frauenfilm klingt, eher ein Männerfilm. Also es regt eher Männer zum Nachdenken an. Und für Frauen ist es halt ein Liebesfilm am ehesten. Für Männer doch eher ein Nachdenkfilm.
Also er ist dann trotz Kitsch noch so ernsthaft, dass man wirklich nachdenken muss. Weil sonst ersäuft es ja manchmal in Kitsch, dass man überhaupt nicht mehr nachdenken kann.
Nee, es ersäuft nicht. Allerdings ist das auch ein bisschen ein negativer Punkt. Er ersäuft in gar nichts. Er ist ein bisschen unrund. Also er wirkt teilweise ein bisschen zusammengestückelt. An manchen Stellen sind es dann echt langweilige Schmalzdialoge. An anderen Stellen wieder super lustig. Und dann auch wieder so technische Kniffe. Also zum Beispiel ist da irgendwie ein Geist, ich glaube der Vergangenheit, ja genau, dieser Vergangenheitsgeist zeigt ihm irgendwie, ich weiß nicht, sein erstes Rendezvous oder zweites Rendezvous, ich weiß es nicht mehr. Und dann, um das abzukürzen, sagt sie zu ihm so, also die beobachten das immer so als, ja, die sitzen irgendwie auf seinem Sofa oder auf seinem Bett, was durch die Gegend fährt und die Leute bemerken es halt nicht, also totaler Quatsch.
Das ist ja wie bei unserem Sofa hier im Sneakpot.
Genau so ist das. Und sie sagt dann irgendwie, um das abzukürzen, so, und jetzt die nächsten 10 Frauen irgendwie zu dem und dem Lied von Cyndi Lauper. Und dann läuft eben Cyndi Lauper los und man sieht eben so einen Zusammenschnitt, der halt nur im Fernsehen geht oder im Film geht und wo man sich gar nicht vorstellen kann, wie die da jetzt als dritte Person daneben stehen und sich das anschauen. Aber das wird nicht aufgelöst und irgendwie wird es dann am Ende wieder so gedreht, dass sie dann plötzlich doch wieder im Bild stehen. Aber das geht nicht. Also es ist halt so ein Kinokunstkniff. Also es ist wirklich schön gemacht. An manchen Stellen ist er wirklich künstlerisch.
Und jetzt wie meine Frage wie immer, wenn du da eine Zahl dranhängen müsstest?
Also wenn ich den in der Sneak gesehen hätte, hätte er auf jeden Fall 7 Punkte gekriegt. So jetzt, ja, 6, 6,5.
Um ihn rund zu machen, fehlt wahrscheinlich noch einfach ein Zentiliter Gin.
Ja, und vielleicht ein bisschen hübschere Hauptdarstellerin. Ich finde, Jennifer Garner ist kommt nicht rüber.
Da sind wir uns hier mal wieder voll einig mit den Frauen. Die ist doch einfach nur heiß.
Findest du? Du kennst sie wahrscheinlich nur aus Alias oder so.
Ja.
Ja, dann sollst du jetzt mal sehen. Sie ist noch dünner und man sieht immer ihren Totenschädel. Es ist, also vor allem bei den ganzen anderen Frauen, die damit spielen, ist es nicht glaubhaft, dass er die dann so wahnsinnig toll findet. Also außer dass sie abstehende Ohren, das ist eine dumme Pute.
Im Film oder in Wirklichkeit?
Ich kenne sie nicht persönlich.
Ach, sie war immer wunderbar, sag ich dir.
Gut, hätten wir das auch.
Soll ich dich fragen, was du noch gesehen hast, oder möchtest du dich selber fragen?
Nee, es wäre ganz angenehm, wenn du mich fragst.
Robert, hast du noch einen Film gesehen?
Ja, ich habe 2 Filme gesehen.
Wow, cool. Was kommt als nächstes? Achso, nee, du wolltest auch die Filme erzählen. Welche hast du denn gesehen?
Ich habe jetzt im Fernsehen auf Tipp des Nerd Talks, da kann ich kurz mal sagen, warum ich Nerd Talk höre. Ich höre Nerd Talk, weil sie, wir haben das nicht abgesprochen, ich weiß, weil sie TV-Tipps twittern, dann muss ich mir keine Fernsehzeitung kaufen. Ja, also da die haben getippt, dass das Parfüm auf Sat.1 kommt oder so. War das Sat.1? Ich glaube schon. Ich schaue ja normal kein Fernsehen, aber jedenfalls habe ich dann mal angemacht und da war das Parfüm.
Du machst einen Kinopodcast und gibst gerade zu, dass du kein Fernsehen schaust. Sag ja. Das bitte nicht.
Doch.
Sag, du guckst, doch. Du guckst immer Fernsehen und DVDs und Videos und alles.
Das ist ja was anderes. Ich schaue DVDs und Videos und anderes, aber ich schaue kein Fernsehen. Die Werbung nervt mich.
Ich habe das Parfüm damals im Kino gesehen.
Ich auch. Haben wir das zusammen? Nee, haben wir nicht.
Ich habe das alleine gesehen. Auf der Berger Straße bin ich alleine ins Kino gegangen.
Wow. Und dann der Film. Du rochst bestimmt fantastisch.
Genau, da sind wir beim Thema. Es ist unglaublich, wie dieser Film es schafft, Geruch ins Kino zu bringen, ohne dass das Geruchsfernsehen erfunden worden ist. Es ist umwerfend. Man schaut diese Szene am Anfang auf dem Fischmarkt und der Erzähler erzählt aus dem Off, wie unglaublich grausam es da riecht und wie ekelhaft das ist. Und die Kamera zeigt lauter fürchterlich riechende Dinge und man ist am Ende so weit, dass man das fast wirklich selbst riecht, wenn man vom Fernseher sitzt. Es ist faszinierend gemacht.
Ich finde es zum Teil ein bisschen zu dick aufgetragen und zum Teil auch zu eklig. Also es ist so, ja, gerade diese ekligen Sachen sind sehr, sehr plastisch, aber die Welt besteht nicht nur aus ekligen Gerüchen. Und mir ist es zum Teil ein bisschen zu schwülstig und ja, eklig.
Ja, aber es geht ja in dem ganzen Film auch weiter. Du siehst förmlich, wie sich Grenouille fast mit der Nase in der Welt orientiert, wie er rumläuft und alles erstmal durch die Nase aufsaugt und sich seine Orientierung und seine Menschenkontakte so über die Nase schafft. Und das macht es sehr anschaulich, die Art, wie er seine Welt über die Nase halt wahrnimmt.
Ja, diese Szene gleich am Anfang, wo irgendwelche Kinder ihm von hinten einen Apfel an den Kopf werfen wollen und er riecht das, dass dieser Apfel geflogen kommt und kann dem ausweichen. Und man sieht eben, dass er das riecht, dass er es nicht gehört hat oder so, sondern dass er so die Nase ein bisschen aufbläht. Das ist schon sehr gut gemacht.
Ja, genau. Das ist eins dieser vielen Beispiele in dem Film, wie dieses Riechen visualisiert wird, ist toll gemacht. Ja, und wer mir toll gefallen hat, ist Dustin Hoffman. Der spielt ja diesen Parfümeur in Paris, der irgendwie so der größte Künstler, was Gerüche und Düfte angeht, da zu dieser Zeit halt ist, und er spielt den so überlegen, aber gleichzeitig so fragil an sich zweifelnd, und das ist ganz hervorragend. Und wir haben damals, Stefan, erinnerst du dich noch, wir haben auf der Edit damals, auf dem Filmfestival hier in Frankfurt, auch die Special Effects von Das Parfüm gesehen, und da hat irgendjemand, ich weiß nicht mehr, wer den Vortrag gehalten hat, in irgendeinem Nebensatz erwähnt, dass Dustin Hoffman nur ein oder zwei Tage am Set war und alle seine Szenen so abgedreht hat. Und damals, als wir den Vortrag gesehen hatten, hatte ich den Film noch nicht gesehen und hatte gedacht, naja, das wären dann vielleicht so 20, 30 Sekunden oder so gewesen sein, für die sie ihn da hatten. Aber nein, er hat ja richtig umfangreiche Szenen im ersten Teil des Films. Und das alles in so wenig Zeit zu drehen, Respekt.
Ja, das war echt gut. Das ist mir damals auch aufgefallen. Ich habe den Film kurz nach der Edit gesehen und war gerade aufgrund dieser Aussage schwer beeindruckt. Und also was mir heute noch in Erinnerung bleibt geblieben ist von dem Film, waren diese fantastischen Geruchsszenen. Also was du jetzt ein bisschen übertrieben fandest, Christoph, ich fand das, also das hat mir gerade so toll gefallen. Vielleicht lag es auch daran, dass wir damals im Kino oder vorm Kino auf der Edit so angefixt worden waren und diese Szenen natürlich genau auf diese Szenen genau geachtet haben. Ich hatte vorher das Buch gelesen und habe mir gedacht, das kann man nicht verfilmen, das wird eh nix, aber mal schauen.
Stanley Kubrick soll mal in einem Interview gesagt haben, dass dieses Buch unverfilmbar sei.
Tja, da hatte der Mann Unrecht.
Der konnte ja auch nix.
Okay.
Jetzt mache ich mich wieder beliebt, hä?
Ja, ganz beliebt machst du dich.
Dieses unverfilmbar galt auch für Catch 22, das hat man davon gesagt, und von Herr der Ringe hat man das auch vor Peter Jackson behauptet, dass es unverfilmbar ist. Also das sagen sie immer über irgendwelche Filme, und dann kommt irgendwann einer und dreht einen Film drüber.
Ich habe gerade Meet the Feebles zu Hause, und da muss man auch annehmen, dass Peter Jackson auch nichts kann.
Was ist denn Meet the Feebles?
Das ist doch irgendwie so eine Puppenserie, oder?
Ja, das ist so ein furchtbar trashiges Frühwerk von Peter Jackson, ganz schrecklich.
Okay, wir wollten gerade Punkte für das Parfüm geben.
Da gebe ich 8 Punkte.
9.
7.
Ich habe keine Ahnung, ich habe, glaube ich, vor 100 Folgen schon mal Punkte gegeben, aber viele. Der Robert hat gesagt, er hat noch einen zweiten Film gesehen.
Ja, habe ich. Ich habe was ganz, ganz Altes geguckt, und zwar Night of the Living Dead, das 1968er Original von George A. Romero.
Von 1968, dann ist der Film ja fast so alt wie du.
Der ist sogar über, nee, nicht ganz über, aber er ist fast 10 Jahre älter als ich. Ohne jetzt ins Detail zu gehen.
Och, bist du noch süß, jung.
Ja, aber ich bin ja normalerweise, wie wir alle hier, Horrorfilmfürchter, hab mir aber in irgendeiner wahnwitzigen Laune doch gedacht, och, schaust dir das mal an.
Okay, der Martin ist schon unter das Bett gekrochen, als der Horrorfilm gehört hat. Taugt er was?
Aus heutiger Sicht nicht mehr. Also wenn du...
nicht weiter erzählen, ich krieg schon Angst.
Also wenn du aus heutiger Sicht Horrorfilme gewöhnt bist oder mal ein paar gesehen hast, dann ist das absolut nicht mehr gruselig. Es ist wirklich ein früher Vorläufer dessen, was wir heute an Horrorfilmen sehen. Aber, und das ist das Faszinierende, man hat damals so eine Art Grundstein gelegt, so eine Art Bildsprache und so Genre-Rahmen abgesteckt, die auch heute noch eingehalten werden. Und das ist das Faszinierende daran. Also die Art, wie Grusel aufgebaut wird, ist damals sehr viel mit Musik gemacht. Und es ist alles um Größenordnungen langsamer und weniger schrecklich als heute. Und in der Splatter ist natürlich in Schwarz-Weiß auch nicht annähernd so blutig wie heute.
Ist es dieser Zombie-Film im Kaufhaus?
Nee, es ist eine jüngere Frau, die rettet sich in so ein Farmhaus rein, weil sie von einem Zombie angegriffen wird mit ihrem Freund, und der Freund fällt den Zombies auch gleich zum Opfer. Und dann geht sie in dieses Farmhaus und da trifft sie auf einen Schwarzen, und mit dem ist sie dann in diesem Haus drin, und ja, dann verteidigen sie sich da gegen die Zombies.
Und sie wird nicht irgendwie zum Zombie danach?
Natürlich, wie sich das für einen anständigen Zombie-Horrorfilm gehört, kann ich das Ende verraten, sie sind alle tot am Ende.
Jetzt kann ich ihn ja gar nicht mehr gucken.
War dir das neu, dass das in Zombie-Filmen so ist?
Ich hab doch immer die Augen zu. Nein, okay, ist klar. Ja, und wie hat er dir gefallen?
Also ich fand das so als Studie mal hochinteressant. Also ich kann den nicht empfehlen, wenn man jetzt was sucht, wo man sagt, ich schaue das jetzt und will mich gruseln, ja, oder wir lassen uns mal fürchten, dann ist das das Falsche, weil es ist, wie gesagt, aus heutiger Sicht nicht mehr richtig gruselig. Aber wenn man mal schauen will, wie sind wir mit den Horrorfilmen da hingekommen, wo wir heute sind, wo kommt das her, dann finde ich, ist es eine sehr interessante Studie, den mal zu schauen, weil es wirklich toll ist zu sehen, dass damals schon mit den gleichen Art und Weisen gearbeitet wurde und sich das heute alles einfach nur fortgepflanzt hat und es ist ein bisschen schneller geworden, es ist ein bisschen perfekter geworden, was den Splatter angeht, aber ansonsten ist alles noch genauso.
Also eher was für den Filmstudenten in dir, Kai.
Es ist für den Kai in mir, wenn du so willst. Schön gebasht hier wieder.
Ich habe den Kai jetzt schon 2 Folgen nicht mehr gebasht.
Ja, da ist er wieder dran, ne? Naja, nee, es ist schon lustig und toll finde ich, wenn man aus heutiger Sicht so diese modernen Zombie-Filme sieht, wo die Zombies so schnell sind, da muss ich immer daran denken, was George A. Romero, der Großmeister der Zombie-Filme, ja auch diesen Film und noch viele, viele andere Zombie-Filme gemacht hat, mal gesagt hat in einem Interview zum Thema rennende Zombies oder schnelle Zombies, es sei grober Unfug, grober Blödsinn, Zombies müssten langsam sein, dann seien sie viel creepier und das ist so. Die Gruseligkeit und die Gefährlichkeit der langsamen Zombies kommt allein durch ihre Masse und ich finde das auch gruseliger, als wenn einer so schnell springt und so hastig daherkommt.
In welchem Film sind die Zombies denn schnell?
Ja, zum Beispiel in dem 2004er Remake von Dawn of the Dead. Das Original von Dawn of the Dead ist ja auch von Romero und da sind sie langsam. Und dann gibt es 2004 ein Remake, das haben wir damals auch in der Sneak gesehen, wo sie dieses mit dem Scharfschützengewehr, das natürlich einen Spaß machen, Zombies, prominente Lookalikes.
Super.
Prominente Lookalikes zu finden.
Seitdem spielen wir das ja eigentlich auch immer, nur ohne Schießen.
Genau. Und in dem Film ist es ja so, dass die Zombies teilweise enorme, übermenschliche Geschwindigkeiten erreichen. Und es ist lustiger, wenn sie langsam sind.
Möchtest du noch Punkte geben?
Also als Studie gebe ich dem mal 7 Punkte. Als Guckfilm eher 5.
Okay, aber da du ja genauso viel Lust an Gruseln hast, kannst du mir jetzt auch nichts empfehlen, wenn ich mich gruseln will. Wahrscheinlich reicht das eh für mich.
Also ich hätte eine Empfehlung, wenn man sich gruseln will. Nächste Woche mit in die Sneak gehen, da sehen wir nämlich Drag Me to Hell mit Sam Raimi, von Sam Raimi.
Boah, da gruseln wir uns ganz schön, da grusel ich mich ja immer schon im Trailer. Das war doch der Trailer, wo deine Schwester mir fast auf den Schoß gehüpft ist, weil sie sich so erschreckt hat.
Oh ja, das war hochgradig unterhaltsam.
Ja, wer sich nicht gruseln will, kann nächste Woche mit uns in die Sneak gucken und Contact High schauen, den wir ja schon ausgiebig in Gera besprochen haben.
Genau, da müssen wir nur jemanden finden, der uns dahin fährt. Wir müssen jemanden entführen, weil wir ja keinen Führerschein haben.
Ich kann euch da leider nicht hinfahren, ich werde nämlich nicht mit euch da sein, ich bin im Kloster.
Aha, jetzt tut er wieder so, als würde er beten.
Mhm. In Wirklichkeit tut er Chartreuse braun.
Braun.
Aber ich tippe übrigens auch Contact High.
Ich habe vorhin übrigens noch was vergessen bei den Filmen. Es gab nämlich nicht nur Michael Douglas, der das, der so den Rahmen gespannt hat, sondern auch der Dirty Martini. Mhm. Den haben die nämlich sowohl da getrunken, als auch der Matthew McConaughey in dem Womanizer. Was ist eigentlich ein Dirty Martini? Dirty ist, glaube ich, meines Wissens immer Wodka, oder? Also sagt jedenfalls Mr. Martini. Keine Ahnung, vielleicht sollten wir doch die Idee mit dem Cocktail-Podcast, die ich am Anfang angesprochen habe, aufgreifen.
Ja, der wird dann wahrscheinlich nicht auf dieser Welle laufen, aber irgendwo bei iTunes. Wir waren nämlich am letzten Dienstag noch in der Bar und die Besprechung zu dieser Bar, die kommt dann auch in dem Cocktail-Podcast.
Ja, und was ein Dirty Martini ist, sollten wir dann auch noch besprechen.
Ich glaube, es ist mit dem Saft von der Olive, statt Vermut oder zusätzlich zum Vermut im Martini. Also das ist was ich mir nicht so lecker vorstelle.
Ich auch nicht. Ich habe es gerade nachgeschlagen. Es ist mit einem Schuss Salzlake noch von der eingelegten Olive noch dazu ins Glas geben. Schließe ich mich dir an. Das ist vermutlich eklig.
Aber wenn du möchtest, können wir es mal probieren. Ich habe Oliven da.
Probieren wir lieber noch irgendwas anderes. Ich trinke jetzt einen Sazerac. Ich bin raus. Tschüss.
Wusstet ihr übrigens, dass Alberta Straub ihren Sohn Sazerac nennen würde? Und ihre Tochter?
Negroni.
Okay, das würde jetzt eher in den geplanten Cocktail-Podcast passen.
Ja, ich trinke jetzt noch was mit Chartreuse.
Chartreuse, nicht Chartreuse. Haben wir es wieder, oder?
Das ist dein Lieblingssatz, oder?
Da hört man, dass auch Zucker im Chartreuse ist.
ganz schön viel sogar. Martin, der hat schon wieder 74 Kalorien mehr, als du heute schon verbrauchen darfst.
Er hat 55% Alk, das zählt alles nicht.
Stimmt, Alkohol enthält ja keine Kalorien.
Zum Glück nicht.
Auch das werden wir dann. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Prost.
Tschüss.
So, jetzt feiern wir Stefan erstmal in den Geburtstag.
Ja, dringend nötig ist das. Haben wir schon 0 Uhr?
Nee, haben wir noch lange nicht.
Schade. Drinks machen. Drinks für alle. Nein, mach erstmal.
Jetzt haben wir unsere Produktionsassistentin wieder mal nicht vorgestellt.
Die haben vergessen.
Wow, welcher Typ hat dich denn da rein abgeschleppt?
Können wir irgendwas anderes zu den Film fragen?
Jetzt hast du das Mikro ungefähr auf meine Brusthöhe verstellt. Ja, Christoph redet sonst nicht rein. Ach so, ja, okay. Also es geht um einen, lass uns nochmal von vorne anfangen. Es geht um einen Geschäftsmann.
Wir fangen nochmal an.
Wir schneiden dich, ne?
Nein, wir schneiden nicht. Ich mach weiter.